Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Der Himmel über Oklahoma City ist mit einem dunklen Grauschleier überzogen. Wie eine kühle Decke schwebt er über der Stadt und lässt alles unter sich trist und farblos erscheinen. Schon bald wird aus dem anfänglichen Nieseln ein heftiger Regen, der die Straßen dunkel färbt und überall in der Stadt tiefe Pfützen verteilt. Es ist schon spät in dieser Aprilnacht 1990. Das Gewitter ist zwar schon weitergezogen, aber die Sicht auf den Straßen ist noch immer vom leichten Nebel erschwert.
Die drei Männer haben gerade die Ausfahrt der Interstate 35 genommen und fahren langsam in Richtung der Raststätte. Sie sind müde. Der Tag war lang und sie sehnen sich nach ihren Betten. Doch plötzlich sind sie hellwach. Da, am Rand der Straße, da liegt was. Langsam nähern sie sich mit dem Auto und sehen nach, was dort vor ihnen auf der Straße liegt. Der bereits aufkeimende, schlimmste Gedanke, den niemand wahrhaben möchte, wird leider Gewissheit. Denn vor ihnen liegt eine schwer verletzte Person. Eine junge Frau mit blondem Haar. Mit dem Gesicht nach unten, Arme und Beine in verschiedenen Richtungen ausgestreckt. Aber sie lebt.
Die drei Männer rufen sofort Hilfe. Die junge Frau wird ins Krankenhaus gebracht. Sie heißt Tonya Dawn Tadlock und wollte eigentlich nur noch schnell etwas einkaufen. Stattdessen scheint sie angefahren und einfach liegen gelassen worden zu sein. Ihr Ehemann Clarence Marcus Hughes wartet schon lange im Motel in der Nähe des Unfallortes und wundert sich, dass seine Frau nicht zurückkommt. Clarence und Tonya sind gerade mal seit einem Jahr verheiratet. Statt eines gemütlichen Abends muss er nun also ins Krankenhaus fahren und um das Leben seiner Frau bangen. Doch leider wird es kein Happy End geben. Tonya überlebt den Unfall nicht und stirbt nur wenige Tage später an den schweren Verletzungen.
Diese furchtbare Nachricht hat Tonyas Mutter bisher noch nicht erreicht, denn sie haben keinen Kontakt und trotzdem sollte sie ja Bescheid wissen, dass ihre Tochter tot ist. Ihr Telefon klingelt und sie hebt ab.
Kannten Sie eine Tonya Dawn Tadlock?
Und sie antwortet, ja, das habe ich. Ich bin ihre Mutter.
Ma'am, ich habe eine ziemlich schlechte Nachricht für Sie. Tonya ist tot. Sie ist letzte Woche bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Daraufhin ist die Mutter ziemlich irritiert. Sie sagt, Sir, ich weiß nicht, was Sie da abziehen oder ob Sie sich irren, aber meine Tochter ist seit 20 Jahren tot. Sie starb als Kind im Alter von nur 18 Monaten an einer Lungenentzündung. Sie ist auf einem Friedhof in der Nähe begraben. Ihr Name steht auf dem Grabstein. Tonya Dawn Tadlock.
Schwarze Akte.
Und mit diesem wirklich krass überraschenden Einstieg herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo. Und wer unsere letzte Folge bis zum Ende gehört hat, der weiß, dass es heute sehr viele Namen geben wird. Wir versuchen das Ganze immer möglichst übersichtlich für euch zu erklären und immer die jeweilige Bezeichnung dazu zu sagen, um wen es sich handelt. Aber ich würde sagen, in der heutigen Folge ist ein bisschen mehr Konzentration nötig als sonst, weil ja, es wirklich viele Namen gibt. Aber ihr werdet am Ende alles verstehen. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Und wir berichten in der Schwarzen Akte ja oft über Fälle, bei denen man den Kopf schüttelt und gar nicht glauben kann, dass dies und jenes wirklich genauso passiert ist. Aber den Fall, den wir euch heute erzählen, beziehungsweise eigentlich muss man schon von mehreren Fällen sprechen, die wir heute erzählen, der hat mich in der Recherche wirklich sehr oft den Kopf schütteln lassen. Und ich dachte mir super oft so, what? Das glaube ich nicht, das kann doch nicht so passiert sein. Also macht euch bereit für einen skandalösen Fall voller Lügen, Wendungen und Verstrickung.
Und wenn ihr heute trotzdem irgendwie lost seid, auch wenn wir das natürlich versuchen, möglichst ausführlich zu erzählen, dann schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Da haben wir einen Infobeitrag gepostet, der hoffentlich auch nicht so viel spoilert. Da könnt ihr dann durchwischen und dann wird euch immer Stückchen für Stückchen erzählt und gezeigt, wer da jetzt gerade wer ist. Im Intro haben wir euch ja schon erzählt, dass Tonya nicht die zu sein scheint, für die man sie hält. Sie hat sich den Namen eines Kindes gegeben, das schon längst verstorben ist. Warum sie das getan hat und welche Rolle ihr Ehemann dabei spielt, das erzählen wir euch natürlich später. Um zu diesem Punkt der Geschichte zu kommen, müssen wir aber ein ganzes Stück in die Vergangenheit zurück. 16 Jahre zurück, um genau zu sein. Wir sind zeitlich gesehen jetzt also Anfang der 1970er Jahre.
Werbung.
Anne und ich arbeiten jetzt ziemlich viel von zu Hause aus. Bei mir sind es so 2 Tage pro Woche, aber bei dir, Anne, weiß ich, da ist es häufiger, ne?
Ja, genau. Also seit ich selbstständig und eben nicht mehr angestellt bin, arbeite ich in meiner kleinen süßen Schreibtischecke im Wohnzimmer. Und wahrscheinlich geht's vielen von euch auch so, wenn ihr irgendwas am Laptop arbeitet, dass ihr eben sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Das heißt, dass ihr dann ja auch eure Mittagspause zu Hause verbringt. Und da gibt's jetzt 2 Lager, würde ich sagen. Die, die sich gerne mittags an den Herd stellen und sich jeden Tag was kochen, oder eben Leute wie mich.
Ja, same. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so Bock, mir jeden Tag was frisch zu machen und manchmal auch irgendwie gar keine Zeit dafür. Und da kommt unser heutiger Partner ins Spiel. Denn wir verbringen unsere Pause seit neuestem mit Löwenanteil.
Ja, Löwenanteil hat nämlich super viele Gerichte im Angebot, die halt in nur 3 Minuten fertig sind. Ich mache mir die zum Beispiel im Topf warm, aber das kann man auch in der Mikrowelle oder in der Pfanne machen. Die Gerichte kommen in Gläsern an und aus einem Glas bekommt ihr dann sogar 2 Mahlzeiten mit Beilage raus. Da könnt ihr euch mittags zum Beispiel dann mal ein Erdnusscurry, ein veganes Gulasch oder einen italienischen Bohneneintopf gönnen.
Und da gibt's auch noch viel mehr an Auswahl. Die könnt ihr euch ja auch selbst einfach mal auf löwenanteil.com anschauen. Und wichtig ist auch, dass ihr euch da keinen Quatsch reinschaufelt, sondern gute Fette, beste Bio-Zutaten mit hohem Proteingehalt und komplexen Kohlenhydraten. Ihr investiert also nur ein paar Minuten und habt wirklich ein Top-Mittagessen in guter Qualität.
Checkt Löwenanteil einfach mal aus und probiert euch da ein bisschen rum. Aber nicht ohne unseren Code zu benutzen. Bestellt am besten bis zum 23. Februar, denn da spart ihr mit unserem Code AKTE ganze 20% auf eure Bestellung. Ab dem 24. Februar bekommt ihr trotzdem immer noch gute 10% mit unserem Code. Also wann immer ihr auch testen wollt, AKTE lautet das Zauberwort. Alles groß und zusammengeschrieben.
Den Link und unseren Code findet ihr natürlich wie immer auch nochmal über die Shownotes, also dem Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Löwenanteil für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Wir wollen euch zuerst von Sharon und Warren Marshall erzählen. Warren ist ein alleinerziehender Vater und Sharon seine Tochter. Ihre Mutter ist bei einem Autounfall gestorben, als Sharon in der 2. Klasse war. Sharon ist ein ziemlich intelligentes Mädchen mit einem IQ über 130 und sie ist auch Teil eines Begabtenprogramms in der Schule. Und sie hat ziemlich hohe Ambitionen, denn sie möchte später einmal Luft- und Raumfahrttechnik studieren, um danach bei der NASA arbeiten zu können.
Ansonsten ist sie aber eine normale Teenagerin, die sich mit Freunden im Einkaufszentrum trifft und dort Jungs anschmachtet. Ihre Freunde gehören eher zu den Außenseitern in der Klasse. Aber oft gehören die begabten Kinder nicht unbedingt zu den beliebtesten, wie es eine Freundin von Sharon kommentiert. Im Juni 1986 macht Sharon ihren Highschool-Abschluss an der Forest Park High School in Atlanta, Georgia. Ihre Freude könnte gerade nicht größer sein, denn sie hat ihren Wunschstudienplatz an der Georgia Tech und sogar ein Stipendium dafür bekommen. Sharon spricht von nichts anderem mehr, erzählt ihre Freundin Jenny. Damit ist sie ihrem großen Traum ein ganzes Stück näher gekommen.
Doch Sharon wird ihren Studienplatz leider nicht antreten. Statt an die Uni zieht sie nämlich mit ihrem Vater nach Phoenix, Arizona, ans andere Ende der USA. Man müsste über 27 Stunden nonstop mit dem Auto fahren, um dahin zu kommen. Also, was ist passiert, dass Sharon ihren größten Traum einfach so aufgibt?
Sharon ist schwanger. Das ist passiert. Sie bringt das Kind in Phoenix zur Welt. Aber sie behält ihr Baby nicht. Sharon gibt es zur Adoption frei. Statt zu studieren, nimmt sie danach einen Job als Hostess im Marriott Hotel in der Nähe des Flughafens an. Nach viel Dunkelheit kommt jetzt wieder etwas Licht in Sharons Leben. Denn sie verliebt sich in einen Kollegen. Er heißt Greg und arbeitet als Kellner in dem Hotel. Die beiden beginnen eine Beziehung miteinander und Sharon träumt noch immer von einem Studium. Sie möchte gerne an der Arizona State studieren. Aber, fast schon Ironie des Schicksals, eine zweite Schwangerschaft kommt dazwischen.
Und Sharon handelt jetzt genauso wie bei der ersten Schwangerschaft schon. Sie lässt ihr altes Leben hinter sich. Sie trennt sich also von ihrem Greg und zieht 1987 mit ihrem Vater nach Tampa, Florida, also zurück ans andere Ende des Landes. Sharon ist jetzt 18 Jahre alt. Sie ist zu einer normschönen jungen Frau herangewachsen. Ein Aussehen, mit dem sich auch Geld verdienen lässt, und deswegen bekommt sie einen Job als Stripperin. Aber nicht in irgendeinem Stripclub, sondern im Mons Venus. Dort sollen zu seiner Zeit die schönsten Frauen in den besten französischen Dessous gearbeitet haben. Und zu den Gästen zählen damals Musiker, Sportler und Geschäftsleute.
Die schwangere Sharon wirkt zwar schüchtern und tanzt nie ganz nackt wie alle anderen Kolleginnen, aber sie kommt bei den Gästen dennoch gut an. Sharon verdient im Mons Venus bis zu $3,000 pro Woche. So finanziert sie ihr Leben und das ihres Vaters, der als Maler nicht ganz so gut verdient. Warren verletzt sich allerdings nach nur wenigen Wochen. Er fällt von der Leiter und kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. Seitdem lebt er von einer kleinen Invalidenrente. Daher ist es für die beiden so lukrativ, dass Sharon im Mons Venus so gut verdient.
Die Quellen sind sich ein bisschen uneinig darüber, ob das folgende Ereignis am 21. März oder 21. April 1988 stattfindet. Aber an einem der beiden Tage wird Sharons Sohn Michael Anthony Marshall geboren. Dieses zweite Kind wird aber nicht zur Adoption freigegeben, sondern bleibt bei Sharon. Vielleicht, weil sie mittlerweile auf eigenen finanziellen Beinen steht. Aber genau wissen wir das nicht.
Neben der Freude über ihren kleinen Sohn überschatten aber aufkommende Gerüchte Sharons Leben. Gerüchte über sie und ihren Vater Warren. Im Mons Venus wird darüber getuschelt, dass Warren ein Verhältnis mit Sharon haben soll. Seiner eigenen Tochter. Dass er sogar der Vater vom kleinen Michael sein soll. So schreibt es Autor Matt Birkbeck in seinem Buch A Beautiful Child. Eine Kollegin von Sharon will eine Situation beobachtet haben, in der Warren seine Tochter sexuell anzüglich behandelt haben soll.
Ja, vielleicht könnt ihr euch schon denken, was Sharon und Warren als nächstes tun werden, denn sie hauen wieder ab. Sie verlassen Tampa, Florida im Dezember 1988 und ziehen weiter nach Louisville, Kentucky. Das ist ungefähr eine 14-stündige Autofahrt in Richtung Norden des Landes. Die Gerüchte um die beiden sind das andere ist eine erneute Schwangerschaft. Sharon ist zum dritten Mal schwanger. Dieses Kind wird sie allerdings nicht behalten.
In Louisville werden die drei aber nicht lange bleiben, denn nach einem Krankenhausaufenthalt von Sharon ziehen sie nur kurze Zeit später wieder zurück nach Tampa, Florida. Das entspricht gar nicht ihrem Muster, an einen alten Ort zurückzukehren. Hier verliebt sich Sharon jedenfalls wieder in einen Mann und fängt eine Beziehung mit ihm an. Neben einer neuen Liebe findet Sharon hier in Tampa auch eine neue beste Freundin. Sie heißt Cheryl Ann Comesso. Sharon und Cheryl Ann sind ungefähr im gleichen Alter und arbeiten beide als Stripperin.
Freundin Cheryl Ann hat große Ambitionen. Sie will aber nicht etwa für die NASA arbeiten, so wie Sharon das einmal geträumt hat. Nee, sie will Model werden. Am liebsten möchte sie einmal für den Playboy posieren, also das Magazin, das von Hugh Hefner gegründet wurde und hauptsächlich Frauen erotisch und sehr freizügig abdruckt. Wie praktisch, dass Warren, also der Vater von Sharon, selbst Fotograf ist und gute Kontakte in die Szene hat. Er könnte die Freundin seiner Tochter also fotografieren und die Fotos dann an den Playboy weiterleiten. Und das beeindruckt Freundin Cheryl Ann natürlich sehr.
Moment mal, Warren arbeitet als Fotograf? Stimmt doch gar nicht, denkt ihr vielleicht gerade. Und richtig, das stimmt gar nicht. Warren lügt die Freundin seiner Tochter an. Er hat sich nämlich in sie verguckt. Er will ihr imponieren. Und sicher will er sie auch in seiner Rolle als Fotograf nackt sehen und fotografieren. Freundin Cheryl Ann wiederum ist nur daran interessiert, Karriere als Model zu machen. Ein paar Monate später, im April 1989, hat Cheryl Ann gerade ihre Schicht beendet, verlässt den Club und will nach Hause fahren. Warren, der Vater ihrer Freundin, passt sie auf dem Parkplatz ab. Er scheint ziemlich sauer auf sie zu sein. Er versucht, die junge Frau ins Auto zu ziehen. Aber die Türsteher des Stripclubs schreiten zum Glück ein. Wer weiß, was sie hier gerade Schlimmeres verhindert haben. Nur eine Woche später ist Cheryl Ann spurlos verschwunden.
Was mit ihr passiert, darauf kommen wir später nochmal zurück. Wir erzählen an der Stelle jetzt die Geschichte von Sharon weiter. Sie wird in dem Monat, in dem Cheryl Ann verschwindet, im April 1989, nämlich zum vierten Mal schwanger. Wir hatten vorhin ja schon mal ganz kurz angedeutet, dass es im Stripclub bestimmte Gerüchte gab, dass Warren seine Tochter sexuell belästigen oder sogar missbrauchen würde. Genau diese Gerüchte werden jetzt wieder laut. Eine Kollegin fragt Sharon einfach mal ganz direkt, ob ihr Vater Warren auch der Vater des ungeborenen Kindes ist.
Und ihre Antwort ist echt krass. Denn Sharon gibt tatsächlich zu, dass ihr Vater, ihr Stiefvater um genauer zu sein, sie schon seit Jahren sexuell missbrauche. Aber sie kann sich nicht so einfach von ihm lösen und abhauen, auch wenn sie das unbedingt will. Sie hat zu große Angst vor den Konsequenzen. Sie hat Angst, dass er ihr oder noch schlimmer ihrem kleinen Sohn Michael etwas antun könnte.
Bevor Sharons Geständnis aber auch nur irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen oder ihr geholfen werden kann, da schnappt sich Warren seine Tochter und zieht mit ihr und Michael nach New Orleans, Louisiana. Gute 10 Stunden mit dem Auto Richtung Westen. Hier in New Orleans verpasst Warren ihnen neuen Namen. Warren Marshall nennt sich ab jetzt Clarence Marcus Hughes. Aus Sharon Marshall wird Tonya Dawn Tadlock. Also genau die Person, die ihr am Anfang unserer heutigen Folge kennengelernt habt.
Vielleicht habt ihr den Gedanken gerade schon im Kopf. Moment, die Personen im Intro waren doch ein verheiratetes Paar. Und ja, das stimmt. Warren, aka jetzt Clarence, heiratet seine Stieftochter Sharon, beziehungsweise jetzt Tonya, im Sommer 1989. Im Folgenden werden wir die beiden Clarence und Tonya nennen, da sie sich zu der Zeit auch so genannt haben. Der kleine Michael behält seinen Namen. Wahrscheinlich, weil der Junge sie sonst irgendwann aus Versehen verraten hätte, indem er seinen alten Namen benutzt.
Tonya ist wie gesagt inzwischen zum vierten Mal schwanger und bringt im August 1989 ein Mädchen zur Welt, das aber zur Adoption freigegeben wird. Nur einen Monat später ziehen sie in ihrer üblichen Manier schon wieder um. Dieses Mal nach Tulsa, Oklahoma, 11 Fahrtstunden Richtung Norden. Immer weit genug weg übrigens, sodass sie niemand wiedererkennen wird. Hier verdient die mittlerweile 20-jährige Tonya ihr Geld weiterhin als Stripperin im Stripclub Passion. Ihr Stiefvater, beziehungsweise eigentlich müssten wir jetzt sagen Ehemann, ist jetzt Anfang 40.
Tonya findet hier im Herbst 1989 wieder Anschluss und freundet sich im Passion mit ihrer Kollegin Karen an. Die beiden Frauen sind die Jüngsten im Stripclub und verbringen viel Zeit miteinander. Karen sagt in einer Netflix-Dokumentation namens Girl in the Picture oder auf Deutsch Das Mädchen auf dem Bild über Tonya, dass sie sehr schlau war und viel gelesen habe. Tonya war neugierig. Die beiden haben immer viel miteinander gequatscht. Ihr kleiner Sohn Michael war Tonyas Ein und Alles. Karen lernt in dieser Zeit auch Clarence kennen, also Tonyas Ehemann und nicht ihren Stiefvater.
Karen bemerkt, dass Tonya und ihr Sohn Michael nirgends alleine hingehen dürfen, denn Clarence erlaubt das nicht. Beim Umziehen im Passion sieht sie außerdem blaue Flecken, die überall auf Tonyas Körper verteilt sind. Tonya hingegen beruhigt ihre Freundin und sagt, dass sie nur gestürzt sei. Aber Karen ist sich sicher, dass Tonya lügt und dass Clarence ihr das antut. Irgendwann öffnet sich Tonya aber auch ihr gegenüber, so wie sie es ja in Tampa, Florida auch schon mal gemacht hat. Sie wolle von Clarence weg, aber nicht ohne ihren kleinen Michael. Aber wie soll sie das schaffen?
Sie verliebt sich übrigens wieder in jemanden, in den Studenten Kevin. Tonya schöpft neue Hoffnung durch diese Beziehung und möchte sich ein gemeinsames Leben mit Kevin und Michael aufbauen. Ob Tonya ihrer neuen Liebe alles aus ihrer Vergangenheit erzählt, wissen wir leider nicht. Und damit sind wir jetzt bei der Situation aus dem Intro angekommen. Ende April 1990 finden 3 Autofahrer ja die schwer verletzte Tonya am Straßenrand. Um sie herum liegen ihre ganzen Einkäufe verstreut. Tonya hat Kopfhörer aufgehabt. Also vielleicht hat sie das Auto, das von hinten angerast kam, nicht gehört und konnte deswegen nicht ausweichen. Und der Fahrer ist, anstatt der verletzten Frau zu helfen, einfach abgehauen, so die Vermutung der Polizei.
Die Polizei befragt als erstes mehrere Leute an der Raststätte, die ja nur ein Stück von der Unfallstelle entfernt ist. Ein Angestellter erinnert sich, dass Tonya Lebensmittel in seinem Minimac eingekauft hat und dann damit Richtung Motel spaziert sei. Das Motel, in dem sie mit Clarence eingecheckt hatte. Andere Angestellte haben leider nichts gesehen oder gehört, was die Polizei irgendwie weiterbringen könnte.
Tonya wird ins Presbyterian Hospital in Oklahoma City gebracht und landet direkt auf der Intensivstation. Ihre Arme und Beine zucken unkontrolliert und ihre Augenlider flackern. Die Ärzte und Pflegekräfte sprechen sie an, aber sie reagiert nicht. Tonyas Knochen sind wie durch ein Wunder nicht gebrochen. Auf den ersten Blick scheint sie auch keine weiteren Hautverletzungen davon getragen zu haben. Und viel Blut ist auch nicht an ihr zu sehen.
Tonya hat allerdings schwere Kopfverletzungen. Daher wird sie erstmal in ein künstliches Koma versetzt. Clarence, der für das Krankenhauspersonal ja als Ehemann gilt und nicht als Stiefvater, der er eigentlich ist, trifft im Krankenhaus ein. Dabei fällt auf, dass er ganz schön wenig Empathie zu zeigen scheint. Er bringt außerdem ein Schild an Tonyas Krankenzimmer an, auf dem No Visitors, also keine Besucher, steht. Tonyas Freundin Karen und ihr Freund Kevin ignorieren das aber, was Clarence wiederum so gar nicht passt.
Tonya scheint sich gut zu erholen und die Ärzte sind optimistisch. Trotzdem wundern sie sich darüber, dass Tonyas Verletzungen irgendwie gar nicht zum Aufprall eines Autos passen. Ihr Körper weist zwar zahlreiche blaue Flecken und Wunden auf, aber die sehen so aus, als hätte Tonya sich die schon lange vor dem Unfall zugezogen. Ein Arzt äußert sich gegenüber Freundin Karen besorgt darüber. Sie bittet das Krankenhauspersonal darum, ein Auge auf Tonya zu haben. Sie traue ihrem Ehemann Clarence nicht.
In der darauffolgenden Nacht verschlechtert sich Tonyas Zustand aber dramatisch. Obwohl ihr Zustand ja eigentlich wieder stabil und sie auf einem guten Weg der Besserung war. Die Ärzte können das auch nicht verstehen. Leider überlebt Tonya diese Nacht nicht und stirbt am 30. April 1990 im Alter von nur 20 Jahren.
Stammt die schwere Verletzung am Schädel wirklich von einem Autounfall? Es kann nie richtig geklärt werden, was eigentlich genau passiert ist, wer sie angefahren hat oder ob sie überhaupt wirklich angefahren wurde. Die Verletzungen an ihrem Körper sahen ja schon älter aus. Eine Frage können wir an dieser Stelle aber schon beantworten. Und zwar geht's um das Telefonat aus dem Intro, dem Anruf, bei dem die Mutter erfährt, dass ihre Tochter tot ist und sie sich wundert, weil ihr Kind doch schon vor langer Zeit verstorben ist.
Ja, die echte Tonya Dawn Tadlock war nämlich ein kleines Mädchen aus Alabama, das mit 18 Monaten an einer Lungenentzündung gestorben ist. Clarence, aka Warren, und Tonya, bzw. Sharon, haben sich nicht zum ersten Mal falsche Identitäten besorgt. Sie haben sich meistens an Namen verstorbener Personen bedient und diese dann von ihren Grabsteinen abgelesen. Da sie ja so oft umgezogen sind und auch immer ziemlich weit gefahren sind, konnten sie so sicher gehen, dass niemand die verstorbenen Personen kannte, deren Namen sie jetzt tragen.
Eine große Frage bleibt aber. Was passiert mit Tonyas kleinem Sohn Michael? Und überhaupt, warum ist Clarence Tonyas Stiefvater? Was ist das für ein Mann, der seine Stieftochter missbraucht und heiratet? Wie hat das alles eigentlich angefangen? Dafür müssen wir noch weiter zurück in die Vergangenheit von Clarence oder Warren oder Franklin Delano Floyd, wie der Mann eigentlich heißt.
Franklin Delano Floyd wird am 17. Juni 1943 in Barnesville, Georgia, geboren. Seine Eltern Thomas und Della Jewel Floyd, die haben ihn übrigens nach dem US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt benannt. Er ist das jüngste von insgesamt 5 Kindern. Sein Vater Thomas arbeitet in einer Baumwollspinnerei und nüchtern ist er ein unscheinbarer und freundlicher Mann, wie Autor Matt Birkbeck in seinem Buch schreibt. Aber leider ist sein Vater stark alkoholabhängig und schlägt seine Frau und seine Kinder regelmäßig, wenn er betrunken ist.
Als Franklin gerade mal ein Jahr alt ist, stirbt sein Vater im Alter von 32 Jahren an Leber- und Nierenversagen. Seine Mutter Stella ist da 29 Jahre alt und plötzlich mit 5 kleinen Kindern auf sich allein gestellt. Wie soll sie ihre Familie ernähren? Sie ist völlig überfordert. Ein knappes Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns ist Stella völlig am Ende und gibt ihre Kinder ins Kinderheim Baptist Children's Home in Hapeville, Georgia. Franklin ist da gerade mal 3 Jahre alt.
Er wird hier von seinen Geschwistern getrennt, die in andere Altersgruppen gesteckt werden. Franklin wird von den anderen Kindern im Heim gehänselt. Er wird von ihnen physisch und psychisch attackiert. Er versucht deswegen sogar, aus dem Kinderheim zu fliehen, aber er schafft es nicht. Als Jugendlicher dann schlägt er auch selbst zu und fängt an zu klauen. Und dafür wird er angeblich von den Heimaufsehern bestraft, indem er seine Hand zum Beispiel in heißes Wasser halten muss.
Als er 16 ist, wird er aus dem Heim geschmissen und zieht zu seiner Schwester Dorothy. Aber dort kann er nicht lange bleiben. Die Probleme reißen nicht ab und auch sie wirft ihn raus. Franklin macht sich auf die Suche nach seiner Mutter Della. Er findet sie in Indianapolis, Indiana. Dort arbeitet sie mittlerweile als Prostituierte. Sie besorgt ihrem Sohn gefälschte Papiere. Auf dem Papier ist er jetzt also offiziell ein bisschen älter und schafft es so, der US Army in Kalifornien beizutreten. Aber dort kommt nach einem halben Jahr heraus, dass Franklin in Wahrheit eigentlich noch minderjährig ist. Also fliegt er raus.
Er macht sich danach wieder auf die Suche nach seiner Mutter. Aber dieses Mal kann er sie nicht wiederfinden. Er tingelt anschließend einfach ziellos durch die USA. Und das ist ja eine Vorgehensweise, die er auch später an den Tag legen wird. Mit 17 Jahren bricht er dann in ein Kaufhaus in Inglewood in Kalifornien ein und klaut eine Schusswaffe. Die Polizei bekommt davon aber schnell Wind und stellt ihn noch vor Ort. Und es kommt dabei zu einem Schusswechsel, bei dem Franklin am Bauch getroffen wird und sogar notoperiert werden muss. Nachdem er sich von seiner Verletzung erholt hat, muss er dann für ein Jahr in eine Jugendeinrichtung. Dort wiederum wird er aber vorzeitig auf Bewährung entlassen. Wieder ein Jahr später wird er allerdings schon wieder verhaftet, weil er einen Freund über die Grenze fährt und damit gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Ihr merkt also schon, der Mann nimmt es mit dem Gesetz jetzt nicht so genau.
Im Alter von 18 Jahren fängt Franklin einen neuen Job am Flughafen in Atlanta an. Doch was als Neustart beginnt, endet nur einen Monat später im nächsten Verbrechen. Franklin entführt ein 4-jähriges Mädchen aus einer Bowlinganlage und vergeht sich sexuell an ihr im angrenzenden Wald. Er wird wegen Entführung und sexuellem Missbrauch zu 10 bis 20 Jahren Haft verurteilt. Er muss die Strafe im Georgia State Prison in Reidsville absitzen. Im November desselben Jahres wird er in ein Krankenhaus gebracht, damit sein psychiatrischer Zustand genauer untersucht werden kann.
1963, ein Jahr später, gelingt es ihm aber zu fliehen. Auch dieses Verhalten kennen wir ja schon aus seiner Kindheit. Da hatte er ja auch versucht, aus dem Kinderheim zu fliehen. Franklin klaut auf der Flucht ein Auto und fährt damit nach Macon, Georgia. Hier besorgt er sich dann eine neue Waffe und raubt damit Mitte März eine Bank aus und wird ziemlich schnell aber mit $6,000 in der Tasche geschnappt. Diese Strafe muss er im Gefängnis in Chillicothe in Ohio absitzen.
Es folgen weitere Wechsel der Haftanstalten, weitere Fluchtversuche und weiterhin Gewalt unter den Häftlingen. Im Georgia State Prison freundet er sich mit einem Häftling an, der ihm später dabei helfen wird, gefälschte Papiere zu bekommen. Im November 1972, im Alter von 29 Jahren, wird Franklin aus dem Gefängnis entlassen und zieht in eine WG für Haftentlassene. Aber, und das ist fast keine Überraschung, nur 2 Monate später begeht er die nächste Straftat, darf aber auf Kaution draußen bleiben. Er erscheint jedoch nicht zu seinem Gerichtstermin. Franklin Delano Floyd wird daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben. Für die nächsten 17 Jahre verschwindet er jetzt spurlos von der Bildfläche.
Ihr wisst ja schon, was danach alles passieren wird. Er taucht nämlich unter den verschiedensten Namen unter. Warren Marshall oder Clarence Marcus Hughes. Die beiden Identitäten kennt ihr ja bereits. Er zieht Sharon als seine Tochter auf und heiratet sie. Aber er lebt auch unter den Namen Preston Morgan, Kingfish Floyd oder Brandon Cleo Williams. Und mit diesem Namen kommen wir jetzt zum letzten Puzzlestück seiner Vergangenheit, also unter dem Namen Brandon Cleo Williams. Jetzt erfahrt ihr, wie er Sharon bzw. Tonjas Stiefvater geworden ist. Bevor wir dann wieder bei der Frage ansetzen, was mit dem kleinen Michael passiert ist, nachdem seine Mutter stirbt.
Als Brandon bzw. Franklin 31 Jahre alt ist, lernt er eine Frau namens Sandy Chipman kennen. Sandy ist schon zweimal geschieden. Sie hat ein Kind aus erster Ehe und drei weitere Kinder aus einer zweiten Ehe. Drei Mädchen und einen Jungen im Alter von 5 Jahren bis wenigen Monaten. Sandy hat gerade durch eine Naturkatastrophe ihr Zuhause verloren. Das allein ist schon schlimm genug. Aber dazu hat sie eben noch alleine 4 kleine Kinder zu versorgen. Sie ist überfordert und hat ihre Kinder daher vorübergehend in einem Heim untergebracht. Und davon erzählt sie Franklin. Der verspricht ihr, für sie da zu sein und ihr bei der Erziehung der Kinder zu helfen.
Nur einen Monat später läuten auch schon die Hochzeitsglocken und die beiden ziehen gemeinsam mit den Kindern von North Carolina nach Dallas, Texas. Ein Jahr später, 1975, überschattet aber ein nicht so schönes Ereignis das Familienleben. Sandy stellt einen ungedeckten Scheck aus, als sie Windeln einkauft, und wird dafür mit 30 Tagen Gefängnis bestraft. Zum Glück gehen die Tage aber schnell vorbei, doch als sie zurück nach Hause kommt, da trifft sie der nächste Schock. Ihr Heim ist leer. Es ist niemand mehr da. Brandon bzw. Franklin ist mit allen 4 Kindern abgehauen.
Die 4-jährige Allison und ihre 3-jährige Schwester Amy findet Mutter Sandy in einem Waisenhaus wieder. Das FBI lehnt ihre Vermisstenanzeigen für die 2 anderen Kinder ab. Da sie mit Brandon ja verheiratet ist, ist er als Stiefvater auch sorgeberechtigt. Die 6-jährige Tochter Suzanne und den 1-jährigen Sohn Philip wird Sandy nie wiedersehen. Philip wird nur kurze Zeit später zur Adoption freigegeben. Das älteste Kind, Suzanne Mary Savakis, behält Brandon bzw. Franklin bei sich.
Vielleicht denkt es sich der ein oder andere jetzt schon, denn Suzanne habt ihr heute bereits unter den Namen Sharon und Tonya kennengelernt. Er gibt das Mädchen zunächst für seine Tochter aus und zieht mit ihr von Bundesstaat zu Bundesstaat und heiratet sie letztendlich, kurz bevor sie tödlich verunglückt.
Den Ablauf der Ereignisse bis zu Suzannes Tod am 30. April 1990 kennt ihr ja schon. Wir werden sie im Laufe des Falls jetzt weiter bei ihrem gebürtigen Namen Suzanne nennen. Suzanne wird ja mehrmals schwanger und behält ihren Sohn Michael bei sich.
Nur einen Tag nach ihrem Tod, am 1. Mai 1990, übergibt Franklin den Jungen ans Jugendamt. Auch Franklin werden wir jetzt übrigens bei seinem Geburtsnamen nennen. Das Jugendamt vermittelt den 2-Jährigen an eine Pflegefamilie. Und die beiden merken schnell, dass Michael in seinem jungen Alter schon eine ziemlich traumatische Zeit hinter sich haben muss. Er flippt nämlich schnell aus, wenn sie ihm was nicht erlauben. Er wirft sich dann auf den Boden und schlägt mit seinem Kopf immer wieder drauf. Michael weint auch viel und schläft schlecht. Er gibt Grunz- und Knurrgeräusche von sich und will nicht so richtig sprechen. Das erzählen die beiden Pflegeeltern in der Netflix-Doku Girl on the Picture.
Mit der Zeit wird's aber besser. Michael beschäftigt sich mit den anderen Kindern seiner Pflegefamilie und auch sein Sprachvermögen verbessert sich enorm. Er wird insgesamt 4 Jahre bei ihm bleiben. In dieser Zeit versucht Franklin mehrfach, den Jungen zurückzuholen und das Sorgerecht zu bekommen. Irgendwann bekommt er tatsächlich auch ein Besuchsrecht zugesprochen. Michael will laut seinen Pflegeeltern aber nicht zu ihm. Er versteckt sich in der Wohnung und bezeichnet Franklin als bösen Mann. Das Besuchsrecht wird ihm allerdings wieder entzogen, nachdem im Juli 1992 das Ergebnis des Vaterschaftstests vorliegt. Franklin ist nicht der leibliche Vater von Michael. Laut Autor Matt Birkbeck ist Greg Michaels leiblicher Vater. Das ist der Kellner aus Phoenix, mit dem, damals hieß sie Sharon, im Marriott Hotel zusammengearbeitet hat. Kurz nachdem sie herausgefunden hat, dass sie zum 2. Mal schwanger ist, ist sie ja weitergezogen.
Wir haben euch ja vorhin schon mal erzählt, dass Franklin für 17 lange Jahre untertauchen konnte und unter verschiedensten Namen gelebt hat. Doch dann fliegt er plötzlich auf. Und zwar ist er daran auch noch selbst schuld. Kurz nach Suzannes Tod beantragt Franklin nämlich die Auszahlung 2 Lebensversicherungen, die nur wenige Monate vor Suzannes Tod auf sie abgeschlossen wurden. Das wäre ein stolzes Sümmchen von $80,000, die Franklin erwarten würden.
Offiziell lebt er ja gerade unter dem Namen Clarence Marcus Hughes. Tja, und jetzt unterläuft ihm ein blöder Fehler. Er gibt für die Auszahlung nämlich die Sozialversicherungsnummer von Franklin Delano Floyd an. Und gegen den liegt seit 1973 ja ein Haftbefehl vor. Er war damals ja auf Kaution draußen und ist dann aber untergetaucht. Das Versicherungsunternehmen kontaktiert die Polizei. Und die findet außerdem heraus, dass die Geburtsurkunde der verstorbenen Tonya Dawn Tadlock gefälscht ist. Und dass niemand auf den Namen Clarence Hughes irgendwo gemeldet ist. Es wird aber noch etwas dauern, bis alle Fäden zusammenlaufen.
Karen, das war die letzte Freundin von Suzanne, die sagt den Sozialbehörden, dass sie glaubt, dass Franklin Suzanne umgebracht hat und dass er Michael misshandeln würde. Michaels Pflegefamilie ist ja auch schon aufgefallen, dass der Junge stark traumatisiert wirkt.
Fast 4,5 Jahre nach Suzannes Unfall soll am 23. September 1994 final über das Sorgerecht entschieden werden. Doch dazu soll es nicht mehr kommen. Michael ist mittlerweile 6 Jahre alt. Autor Matt Birkbeck schreibt in seinem Buch A Beautiful Child, dass Michael zu einem stattlichen Jungen herangewachsen ist, mit einem braunen Haarschopf und großen braunen Augen. Michael hat sich gut in seiner Pflegefamilie eingelebt.
Werbung.
Anne und ich arbeiten jetzt ziemlich viel von zu Hause aus. Bei mir sind es so 2 Tage pro Woche, aber bei dir, Anne, weiß ich, da ist es häufiger, ne?
Ja, genau. Also seit ich selbstständig und eben nicht mehr angestellt bin, arbeite ich in meiner kleinen süßen Schreibtischecke im Wohnzimmer. Und wahrscheinlich geht's vielen von euch auch so, wenn ihr irgendwas am Laptop arbeitet, dass ihr eben sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Das heißt, dass ihr dann ja auch eure Mittagspause zu Hause verbringt. Und da gibt's jetzt 2 Lager, würde ich sagen. Die, die sich gerne mittags an den Herd stellen und sich jeden Tag was kochen, oder eben Leute wie mich.
Ja, same. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so Bock, mir jeden Tag was frisch zu machen und manchmal auch irgendwie gar keine Zeit dafür. Und da kommt unser heutiger Partner ins Spiel. Denn wir verbringen unsere Pause seit neuestem mit Löwenanteil.
Ja, Löwenanteil hat nämlich super viele Gerichte im Angebot, die halt in nur 3 Minuten fertig sind. Ich mache mir die zum Beispiel im Topf warm, aber das kann man auch in der Mikrowelle oder in der Pfanne machen. Die Gerichte kommen in Gläsern an und aus einem Glas bekommt ihr dann sogar 2 Mahlzeiten mit Beilage raus. Da könnt ihr euch mittags zum Beispiel dann mal ein Erdnusscurry, ein veganes Gulasch oder einen italienischen Bohneneintopf gönnen.
Und da gibt's auch noch viel mehr an Auswahl. Die könnt ihr euch ja auch selbst einfach mal auf löwenanteil.com anschauen. Und wichtig ist auch, dass ihr euch da keinen Quatsch reinschaufelt, sondern gute Fette, beste Bio-Zutaten mit hohem Proteingehalt und komplexen Kohlenhydraten. Ihr investiert also nur ein paar Minuten und habt wirklich ein Top-Mittagessen in guter Qualität.
Checkt Löwenanteil einfach mal aus und probiert euch da ein bisschen rum, aber nicht ohne unseren Code zu benutzen. Bestellt am besten bis zum 23. Februar, denn da spart ihr mit unserem Code AKTE ganze 20% auf eure Bestellung. Ab dem 24. Februar bekommt ihr trotzdem immer noch gute 10% mit unserem Code. Also wann immer ihr auch testen wollt, Akte lautet das Zauberwort. Alles groß und zusammengeschrieben.
Den Link und unseren Code findet ihr natürlich wie immer auch nochmal über die Shownotes, also dem Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Löwenanteil für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Er wurde gerade an der Indian Meridian Elementary School in Choctaw, Oklahoma eingeschult. Eine aufregende Zeit für den Jungen. Am 12. September 1994, 2 Wochen vor der großen Sorgerechtsverhandlung, startet sein Schultag wie die anderen Tage zuvor auch. Michael steht um 7 Uhr auf, isst sein Frühstück, packt seinen Aladdin-Rucksack und steigt gegen 8.20 Uhr in den gelben Schulbus.
40 Minuten später, gegen 9 Uhr, betritt ein Mann die Schule. Er macht sich auf direktem Weg zum Büro des Direktors. Als er vor ihm steht, zückt er seine Waffe und macht ziemlich deutlich, was er will. Der Direktor soll nämlich sofort Michael aus dem Unterricht holen. Der hängt natürlich an seinem Leben und holt den Jungen auch sofort. Und zusammen steigen Michael, der Direktor und Franklin ins Auto des Direktors und fahren Richtung Wald. Dort fesselt Franklin den Mann an einen Baum, lässt ihn aber am Leben. Der Direktor wird dann ein paar Stunden später von Spaziergängern gefunden und befreit. Und Franklin und der kleine Michael sind jetzt auf der Flucht.
Die Polizei ermittelt und versucht, Franklins Leben und all seine Identitäten zu rekonstruieren und zu einem großen Bild zusammenzusetzen. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, dass Tonya Dawn Tadlock in Wirklichkeit die damals entführte Suzanne Mary Savakis ist. Da seid ihr ihnen gerade einen Schritt voraus. Das wird die Polizei erst 2014, also 20 Jahre später, herausfinden. Aber dazu kommen wir noch.
6 Wochen nach Michaels Entführung, am 22. Oktober 1994, da wird das Auto des Direktors in Dallas, Texas, gefunden. Knapp 3 Wochen später, am 9. November 1994, geht bei der Kraftfahrtbehörde der Antrag auf Verlängerung eines Führerscheins ein. Und zwar auf den Namen Warren Marshall aus Louisville. Hier in Louisville arbeitet Franklin aktuell als Autoverkäufer. Einen Tag später soll er seinen verlängerten Führerschein bekommen.
Allerdings übergibt kein normaler Bote ihm sein Dokument. Nein, ein FBI-Agent verkleidet sich als FedEx-Fahrer und lockt Franklin auf den Parkplatz vor dem Autohaus, in dem er arbeitet. Kurz vor Übergabe kommen weitere FBI-Agenten dazu und verhaften Franklin an Ort und Stelle. Anschließend machen sich Beamte auf den Weg zu seiner aktuellen Wohnung und befragen Nachbarn. Keiner hat einen kleinen Jungen gesehen. Also, wo ist Michael?
Auf diese Frage hört die Polizei die unterschiedlichsten Geschichten, die Franklin ihnen bei seiner Befragung auftischt. Er hätte Michael zum Beispiel in die Obhut einer reichen Person gegeben. Dann wiederum erzählt er, dass Michael von der Mafia entführt wurde, weil seine Mutter in deren Angelegenheiten verstrickt war. Aber egal wie die Geschichten lauten, Fakt ist, dass Michael verschwunden bleibt. Sein Verschwinden wird sogar in 2 Folgen bei Unsolved Mysteries thematisiert.
Die Polizei glaubt, dass Michael nicht mehr am Leben ist. Aber sie haben keine Beweise und erst recht keine Leiche. Daher ist es ziemlich schwierig, Franklin dafür anzuklagen, da man ihm einen Mord zweifelsfrei nachweisen muss. Zu diesem Zeitpunkt können sie das aber noch nicht. Daher soll Franklin erst einmal wegen Entführung, Autodiebstahl und Bedrohung durch eine Waffe angeklagt werden. Bei einer Verurteilung erwarten ihn dafür schon mal mindestens 5 Jahre. Für den Einsatz einer Waffe bei einer Entführung sollte es weitere 25 Jahre on top geben, wie es in der Netflix-Doku heißt. Ein Beamter beschreibt ihn in der Doku als furchteinflößend. Franklin hätte so einen bestimmten Blick in den Augen gehabt, wie bei Charles Manson.
Franklins Schwester Dorothy, bei der er als Teenager ja mal ganz kurz gelebt hat, die erzählt, dass ihr Bruder ihr den Mord in einem Telefonat gestanden haben soll. Er soll den Jungen in der Badewanne ertränkt haben, weil er die Frage, ob er Franklin lieb habe, verneint haben soll. Anschließend hätte Franklin ihn im Kofferraum an einen unbekannten Ort gebracht. Der Leiter der Ermittlungen hält die Aussage der Schwester für glaubwürdig.
Am 29. März 1995, fast 5 Jahre nach Suzannes Tod und ein halbes Jahr nach Michaels Entführung, startet der Prozess. Franklin vertritt sich zunächst als sein eigener Anwalt. Schließlich kenne ja niemand seinen Fall besser als er selbst, sagt er. Er trägt einen zerknitterten blauen Anzug. Seine Fußfesseln an den Knöcheln klirren bei jedem Schritt, den er macht. Doch schon 2 Tage nach Prozessbeginn sorgt eine Person, die überhaupt nichts mit Franklin zu tun hat, für eine interessante Wendung.
Das Auto des Direktors, mit dem sie damals ja geflohen sind, hat mittlerweile einen neuen Besitzer. Und der hat in diesem Auto was ziemlich Interessantes gefunden. Nämlich einen Umschlag voller Fotos. 97 Fotos, um genau zu sein. Darauf ist ein Mädchen in obszönen, pornografischen Posen zu sehen. Die Fotos dokumentieren das Mädchen in verschiedenen Lebensphasen, nämlich vom Kleinkind bis hin zum Erwachsenenalter. Ein Polizist will darauf eindeutig Sharon Marshall erkennen, also Suzanne, aber das wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Sharon und Suzanne ein und dieselbe Person sind.
Damit haben die Beamten einen Beweis, nämlich dass Sharon von Franklin sexuell missbraucht wurde. Das war aber leider noch nicht alles. Denn in dem Umschlag sind noch mehr Fotos. Und zwar Fotos, die noch eine andere Frau zeigen. Bisher weiß niemand, wer sie ist. Sie ist darauf nackt zu sehen, gefesselt, zusammengeschlagen und bewusstlos. Die Fotos werden aber noch nicht vor Gericht gezeigt. Sie wären nämlich neue Beweisstücke und die sind im laufenden Verfahren nicht zulässig. Im Hintergrund wird aber auf Hochtouren ermittelt, um wen es sich bei der unbekannten Frau handelt.
Eine gute Woche nach Prozessbeginn, am 10. April 1995, werden die Schlussplädoyers gehalten. Franklin sagt, dass er im Heim als Kind so sehr gelitten habe. Als Erwachsener später im Gefängnis auch. Er habe das Vertrauen in die Institution verloren und er hätte den kleinen Michael doch nur aus diesem System befreien und sich um ihn kümmern wollen.
Franklin wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er wird anschließend ins Oklahoma County Jail gebracht, bis sein Strafmaß am 10. August 1995 verkündet werden soll. Franklin bekommt 52 Jahre und 3 Monate ohne Möglichkeit auf Bewährung. Er bekommt zwar keine lebenslange Freiheitsstrafe, aber er wird das Gefängnis trotzdem nicht mehr lebend verlassen. Denn am Ende seiner Haftzeit wäre er 104 Jahre alt.
Noch am selben Tag, an dem Franklins Prozess angefangen hat, passiert aber parallel noch was anderes. Ein paar Arbeiter machen nämlich am Rande der Interstate 275 in der Region von Tampa, Florida, eine furchtbare Entdeckung. Sie finden dort einen menschlichen Schädel. Aber das ist noch nicht alles. Die Spurensicherung findet noch weitere Knochen, aber auch Zähne, Haare, Kleidung und Schmuck.
Die sterblichen Überreste können als die einer Frau identifiziert werden. Sie muss zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein, als sie gestorben ist. Die Experten vermuten, dass sie seit 3 Jahren tot ist. Die Ermittler wissen, dass sie es hier mit keinem natürlichen Tod zu tun haben. Denn der Gerichtsmediziner kann 2 Einschusslöcher im Hinterkopf feststellen. In der Umgebung werden ungefähr 50 Frauen vermisst. Die werden jetzt alle von der örtlichen Polizei mit den Merkmalen der gefundenen Überreste abgeglichen. Aber leider bleibt diese Arbeit erfolglos. Die Ermittlung wird schon nach nur wenigen Wochen eingestellt.
Aber dann, über 1 Jahr später, bekommt die örtliche Polizeidienststelle am 16. Juli 1996 einen Anruf vom FBI. Es geht in diesem Telefonat um Fotos einer misshandelten, unbekannten Frau. Das FBI glaubt, dass die unbekannte Frau auf den Fotos tot ist. Und sie wollen jetzt wissen, ob es vielleicht die Frau sein könnte, die in der Nähe der Interstate gefunden wurde. Und tatsächlich, die Klamotten auf den Fotos stimmen mit denen überein, die bei den Knochen gefunden wurden. Durch einen Zahnabgleich kann die geborgene Leiche dann auch identifiziert werden.
Erinnert ihr euch an die Kollegin und Freundin, die Suzanne alias Sharon in Tampa, Florida hatte? Die so gerne Model werden und für den Playboy posieren wollte? Die Frau, die Franklin versucht hat, ins Auto zu ziehen, was zum Glück von den Türstehern verhindert werden konnte? Die Frau, die nur 1 Woche später spurlos verschwunden ist? Die gefundenen Überreste an der Interstate 275 können als die von Cheryl Ann Comesso identifiziert werden. Cheryl Ann ist also nicht mehr am Leben.
In dem Buch A Beautiful Child heißt es, dass Cheryl Ann kurz vor ihrem Verschwinden einen Ausflug mit Franklin gemacht hat. Sie waren zusammen auf einem kleinen Boot. Franklin wollte Sex mit ihr, was Cheryl Ann aber nicht wollte. Daraufhin wird er wütend und schlägt ihr ins Gesicht. Cheryl Ann bekommt Angst und weiß sich nicht anders zu helfen, als ins Wasser zu springen und an Land zu schwimmen. Aus ihrer Wut heraus soll sie ihn dann bei den Behörden verpfiffen haben. Denn Franklin und Sharon haben Sozialhilfezahlungen empfangen, die ihnen aber gar nicht zustanden. Sharon hat ja als Tänzerin sehr gut verdient. Daraufhin wird wiederum Franklin wütend, passt Cheryl nach der Arbeit ab und versucht, sie ins Auto zu ziehen.
Franklin wird im Gefängnis zu Cheryl Ann befragt. Er sagt, dass er Cheryl Ann gar nicht kenne. Nur um 2 Tage später zuzugeben, dass er sie doch kenne. Aber nichts mit ihrem Tod zu tun habe. Klingt in unseren Ohren schon verdächtig. Warum leugnet man erst, jemanden zu kennen und gibt es dann doch zu? Am 12. November 1997, 2,5 Jahre nachdem Cheryl Anns Überreste gefunden wurden, kommt es endlich zur Anklage wegen Mordes. Erst 5 Jahre später startet der Prozess. Franklin wurde zeitweise als nicht verhandlungsfähig eingestuft. Das hat das Ganze nochmal verzögert. Die Anklage stützt sich allein auf die Fotos, die im Auto gefunden wurden. Es gibt keine Tatzeugen oder gar ein Geständnis.
Die Geschworenen sprechen Franklin am 28. September 2002 des Mordes schuldig. Sie glauben, dass Franklins Motiv aus der Zurückweisung seiner Flirtversuche resultiert. Und weil Cheryl Ann ihn bei den Behörden verpfiffen und ihn das wütend gemacht hat. Ein paar Tage später wird Franklin zum Tode verurteilt.
Während Franklin auf seine Hinrichtung wartet, schweigt er weiterhin und verliert kein Wort darüber, was mit Michael passiert ist und wie Cheryl Ann zu Tode gekommen ist. Viele Jahre später, im September 2014, wird er erneut im Gefängnis befragt. Das FBI lässt nicht locker, bis Franklin irgendwann endlich nach so vielen Jahren der Ungewissheit sein Schweigen bricht. Franklin Delano Floyd gibt endlich zu, dass Michael tot ist. Er hat den Jungen noch am Tag der Entführung mit 2 Kopfschüssen ermordet.
Und er erzählt weiter, dass er Michael neben einer bestimmten Straße vergraben hat. Die Ermittler machen sich natürlich sofort auf die Suche und graben 2 Tage lang an der beschriebenen Stelle, aber leider ohne Erfolg. Sie finden nichts. Franklin erzählt den FBI-Agenten auch von Sandy. Das ist die Frau mit den 4 Kindern, die er nach nur einem Monat geheiratet hat und deren Kinder er entführt hat, als sie ihre 30-tägige Haftstrafe absitzen musste. Zu der Zeit hat er sich ja als Brandon Cleo Williams ausgegeben. Diesen falschen Namen kennen die Ermittler noch nicht. Franklin erzählt den Beamten weiter, dass der Name von Sandys ältester Tochter der ist, über den die FBI-Agenten mehr wissen wollen.
Ihr müsst wissen, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch immer niemand weiß, was mit Suzanne Mary Savakis passiert ist. Erst jetzt, 39 Jahre, nachdem er die damals 6-Jährige entführt hat und 24, nachdem sie bei einem Autounfall gestorben ist, kommt endlich ihre wahre Identität ans Licht. Suzanne Savakis ist Sharon Marshall. Sharon Marshall ist Tonya Dawn Padlock. Es sind alles ein und dieselbe Person.
Franklin stirbt übrigens am 23. Januar 2023 im Alter von 79 Jahren im Florida State Prison. Aber nicht durch die Vollstreckung der Todesstrafe, sondern eines natürlichen Todes.
2 Updates haben wir aber noch für euch. Und zwar einmal über eines der Kinder, das Suzanne zur Adoption freigeben musste, ein Mädchen. Durch Matt Birkbecks Buch A Beautiful Child wird nämlich eine junge Frau auf die Geschichte rund um Suzanne aufmerksam. Nämlich Megan, Suzannes leibliche Tochter. Ihre Adoptivmutter hat Clarence und die hochschwangere Tonya, wie sich die beiden damals nannten, sogar persönlich kennengelernt und die frisch geborene Megan anschließend bei sich aufgenommen.
Megan ist mittlerweile auch selbst Mutter und hat ihren Sohn nach ihrem verstorbenen Bruder Michael benannt. Megan und Suzannes leiblicher Vater, also ihr Großvater, die sind am Ende der Netflix-Doku auch gemeinsam auf dem Friedhof zu sehen, als sie am Grab ihrer Mutter stehen. Sie werden zwar Suzanne nie wieder sehen, beziehungsweise in Megans Fall ja überhaupt erst kennenlernen können, aber sie haben jetzt immerhin sich, erzählen sie in der Doku.
Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass Franklin ja damals 4 Kinder von Sandy entführt hat. Die älteste Tochter Suzanne hat er mitgenommen. Ihre 2 Schwestern hat er in ein Waisenhaus gegeben. Beide hat Mutter Sandy ja wiedergefunden. Der kleine Bruder Philip wurde adoptiert und bleibt für immer von der Bildfläche verschwunden.
Bis zum Jahr 2019. Ein Mann mit dem Namen Philip Stephen Patterson, der möchte dann nämlich mehr über seine leibliche Familie wissen. Denn er wurde damals im Alter von 6 Jahren adoptiert. Er stellt also Nachforschung an und stößt bei seiner Recherche auf einen vermissten Jungen namens Philip Stephen Brandenburg.
Er bleibt an dem Namen hängen, weil er selbst dieselben 2 Vornamen hat und Philip ebenfalls in der ungewöhnlichen Schreibweise mit nur einem P. Auch das Geburtsdatum der beiden stimmt überein. Ist er etwa der vermisste Junge von damals? Ein DNA-Abgleich sorgt für die finale Bestätigung. Er ist tatsächlich der verschwundene Junge. Er ist der Bruder von Suzanne und der Onkel ihrer Tochter Megan.
Was für ein Fall, oder?
Absolut.
Also ich glaube, wir haben euch nicht zu viel versprochen, dass es extrem viele Namen geben wird. Und ich hoffe, ihr konntet der ganzen Geschichte trotzdem folgen, weil letztendlich ja viele Namen auf ein und dieselbe Person letztendlich zurückzuführen sind. Aber wie Patrick vorhin schon gesagt hat, schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Da haben wir versucht, das Ganze Schritt für Schritt aufzuführen, sodass ihr immer mal wieder draufschauen könnt, ohne direkt gespoilert zu werden. Und ich finde das so krass bei diesem Fall. Und ich weiß nicht, Patrick, ob du auch manchmal über sowas nachdenkst, aber ich habe ganz oft daran gedacht, hey, wenn die eine Sache nicht passiert wäre, wäre alles andere, das ganze Leid, was passiert ist, nicht eingetreten. Also wenn Sandy, die Mutter mit den 4 Kindern, Franklin niemals kennengelernt hätte, dann hätte er ihre älteste Tochter niemals entführt und dann wäre diesem Kind das alles nicht passiert. Daran musste ich ganz oft denken, dass wenn das nicht passiert wäre, dass ja alles andere auch nicht eingetreten wäre.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass es denn irgendwie eine andere Familie getroffen hätte, was es auch irgendwie nicht besser macht dann. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, der Fall gibt mir auch schon wieder so ähnliche Vibes wie der von letzter Woche, ja. Also jemand, der sagt, er hat eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Ich fand jetzt nur hier dieses Mal nicht so ausgeprägt wie letztes Mal. Und ich sage jetzt nicht, rächt sich dafür an anderen, aber ja, was dann halt dazu führt, dass im Erwachsenenalter andere Menschen darunter leiden müssen. Ich finde, in dem Fall ist es hier aber ein bisschen anders als letzte Woche, weil aus meiner Sicht hatte er sehr viele Chancen, das Ruder rumzureißen und er hat es irgendwie nicht gemacht. Er hat sich so häufig dazu entschieden, doch Verbrechen zu begehen und dann doch schlechte Dinge zu tun. Deswegen frage ich mich, wie siehst du das?
Während du gerade gesprochen hast, habe ich still und heimlich schon immer so für mich mitgenickt und dachte mir so, ja, stimmt. Er hat sich immer wieder selbst in die Scheiße geritten, muss man sagen, ne? So von einem Gefängnis ins nächste und Bewährung hier und Untertauchen mit den Namen. Und ich finde das so krass, wie viel Leid er den Leuten angetan hat. Also nicht nur einer Person, sondern ganz, ganz vielen anderen. Ne? Ich meine, auch der kleinste Junge von Sandy, der auch ins Heim gegeben wurde und der relativ schnell adoptiert wurde, auch dem ist ja irgendwie Leid zugefügt worden, weil er nie in den Genuss gekommen ist, seine persönliche Familie kennenzulernen. Und ich stelle mir das ziemlich hart vor für jemanden, der adoptiert wurde und halt nicht weiß, warum. Warum hat man mich weggegeben? Und in dem Fall wollte die Mutter das ja gar nicht. Aber vielleicht hat er das sein Leben lang gedacht und hat sich irgendwie, ja, abgewiesen und nicht gewollt gefühlt. Deswegen auch er ist für mich irgendwie ein Opfer hier in der Geschichte. Aber auch Megan, also die Tochter von Suzanne, die zur Adoption freigegeben wurde, die in ihrer Pflegefamilie ein tolles Leben hatte, ne? Wie gesagt, mittlerweile ja auch selbst Mama ist und so. Aber auch bei ihr, also ganz, ganz vielen Leuten ist einfach ganz Schreckliches angetan worden, bis hin ja zum Tod. Und das finde ich einfach super tragisch, dass so eine Person, Franklin in diesem Fall, für so viel Leid verantwortlich ist.
Ja, 100%. Also auch da, ich kann wieder nur komplett zustimmen. Die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ne, wir haben hier wirklich 1000 unterschiedliche Namen gehabt und die beiden hatten mehr Identitäten als manch anderer Geheimagent. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr da draußen mit dem Fall klargekommen seid und ob ihr die Hilfe auf Instagram wahrgenommen habt oder ob ihr eigentlich ganz gut mitgekommen seid.
Ja, also mir ging es in der Recherche so, dass ich mir ich habe mir das quasi alles aufgeschrieben, wer ist wer und wer steht mit wem im Zusammenhang und so, um da irgendwie noch den Überblick zu behalten. Aber ja, schreibt uns das gerne natürlich bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte.
Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir die Akte für heute. Bewertet uns gerne überall, wo ihr hört, erzählt all euren Liebsten von der Schwarzen Akte natürlich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns kommende Woche Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.